Online-Marketing-Tipps, Tricks und Trends von den führenden Köpfen der deutschen Online-Marketing-Szene. Das bietet dir der 121-Stunden-Talk. Wir wünschen dir viel Spaß. Hi zu Episode 22. Schnapszahl. Was erwartet dich heute? Wir sprechen in den nächsten roundabout 30 Minuten zum Beispiel über Google Analytics 4. Du bekommst von uns quasi ein rundherum Starter-Kit, falls du bis jetzt gepennt hast oder dich noch nicht getraut hast, mit GA4 anzufangen. Außerdem sprechen wir mit unserem Gast heute darüber, was sich im SEO eigentlich so verändert hat und was du drauf haben musst, um auch so ein bisschen in die Zukunft blicken zu können als SEO. Und wir bleiben, so ein kleiner Spoiler in Richtung unseres Gastes bei SEO, und zwar beim Thema 301 Weiterleitungen und wie lange brauchst du die Dinger eigentlich? Und ganz zum Schluss, es lohnt sich wie immer dran zu bleiben, schauen wir GA4 nochmal unter die Motorhaube und diskutieren mit unserem Gast, ist GA4, also Google Analytics 4, das neue Google Analytics hot und du brauchst es unbedingt, oder ist es eigentlich eher Schrott und du musst es zwangsläufig halt trotzdem machen, weil sich es auf GA4 halt irgendwann alles rausläuft. Also, darum geht's heute. Wer ist mit dabei? Ich bin die Sarah, ich mache bei der 121 Watt das Content Marketing Seminar und mit mir hier ist der Patrick.
Ja, richtig cool. Ich freue mich sehr auf unsere heutige Show. Patrick ist mein Name, mein Hashtag digitaler Architekt, und bei der 121 Watt bin ich Trainer zu den Themen Online-Marketing, auch ganz neu und beliebt Local-Online-Marketing, und ich bediene die Themen SEO-Basis und Fortgeschritten. Und da freue ich mich sehr auf unseren heutigen Gast. Und es ist ein Heimspiel. Es ist ein Heimspiel, das wir auch immer wieder gerne wiederholen. Und ich freue mich sehr, mit seinem Hashtag Kennzahlenerklärer wieder unseren lieben Alexander Holl, Gründer, Geschäftsführer der 121 Watt, begrüßen zu dürfen. Und natürlich Analytics, SEO fließt durch seine Adern. Xander, schön, dass du da bist. Hallo.
Hey, hallo zusammen. Ne? Ganz ehrlich, 22 finde ich super, aber ich habe nichts zum Trinken da.
Oh, holen wir nach.
Genau, ich stoße für euch ein bisschen an.
Wir haben gesagt Schnapszahl, weil es schaut ein bisschen nach Jägermeister aus.
Oder da ja, Schwarzbier, ja genau, ihr werdet es nie erfahren.
One-Shot-Maschine.
Ja, und wir können direkt reingehen, denn wir haben viel vor. Und lieber Xander, du weißt ja auch gerade bei meinem Online-Marketing-Seminar, Webinar bei euch, ist natürlich auch Analytics immer ein Thema. Und natürlich auch die großen Fragezeichen, was bedeutet eigentlich Google Analytics 4? Was kommt da auf mich zu? Vielleicht können wir da den Einstieg suchen. Was sind denn die großen Änderungen zu Google Analytics Universal und der 4, die da jetzt steht? Kannst du uns da einmal kurz abholen, bitte?
Also vielleicht ganz kurz so 2-3 Takte zum Hintergrund. Am Juli 2019 hat Google eine neue App, Web Property, gestartet. Und da gab es erstmal große Fragezeichen, was ist das? Und tatsächlich war das eine komplett neue Version, die auf einer komplett neuen Technologie, nämlich Firebase, basiert war. Und am 14. Oktober letzten Jahres ist es dann auch raus aus der Beta gegangen und war eigentlich jetzt diese neue Version von Google Analytics 4. Und Patrick, du hast ja so ein bisschen gefragt, was eigentlich so die Vorteile sind. Und ich glaube, da kann man wahrscheinlich jetzt eine halbe Stunde drüber reden und dann würden wir den gesamten Rahmen sprengen. Aber es gab halt immer so ein paar Limitierungen in Google Analytics oder beziehungsweise ich sage jetzt besser Universal Analytics, weil sonst ist das immer so verwirrend, ja. Universal Analytics GA4. Ne? Und eine ganz große Limitierung war, dass halt Universal Analytics out of the box eigentlich nur so einen Seitenaufruf messen kann. Ja? Und alles, was kein Seitenaufruf ist, kann eben Universal Analytics mindestens im Standard nicht messen. Und ich glaube, so ein ganz großer Aspekt, den hat eben GA4 gemacht, dass die 6 Ereignisse out of the box hatten. Und das heißt also, standardmäßig können die natürlich einen Seitenaufruf tracken, aber solche Dinge auch wie ein Scroll, ein PDF-Download, dann eine interne Suche, ein Video-Start, also alles Dinge, die man sonst davor immer kompliziert über den Google Tag Manager anlegen musste. Und da war eben die Erfahrung, da haben auch viele Unternehmen Fehler reingemacht. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein ganz großes Thema. Eines der großen Vorteile gibt es eben out of the box.
Okay, aber wie ist es jetzt? Wenn ich mich jetzt, in meinem Fall zum Beispiel, ich bin ein riesengroßer Fan von Universal Analytics und ich liebe das, mit dem Tech Manager zu basteln. Wann muss ich denn der Wahrheit ins Auge sehen? Wann muss ich mich von Universal Analytics wirklich verabschieden? Also für alle da draußen, die sich die Frage stellen, sollte ich schon umsatteln? Wann muss ich denn wirklich umsatteln? Wie ist so deine Prognose?
Ja, also Sarah, wenn ich ganz kurz was sage, rumbasteln im GTM ist eh gefährlich, ne? Weil der Gott der Google Tech Manager Leute, der Simo Ahava, sagte mal, well, see, Google Tech Management is about injecting JavaScript on a web page. Mhm. Ja, und mit JavaScript kann man Dinge verändern auf einer Seite und damit auch kaputt machen. Deswegen so ein bisschen rumbasteln ist immer gefährlich, aber jetzt mal auf die Frage zurück. Also wenn man jetzt sagen würde, Google Analytics 4 ist die Zukunft, dann kommt man schnell zu dem Satz, naja, dann ist halt Universal Analytics die Vergangenheit. Das, glaube ich, stimmt auf keinen Fall, weil es ganz sicher die Gegenwart ist. Das bedeutet jetzt ganz praktisch, wenn du jetzt so eine GA4-Implementierung hast, dann bitte immer auch Universal Analytics behalten. Ich habe letztens jemanden gesehen, die haben gesagt, oh, toll, neue Version, Google Analytics 4, komm, weg mit dem alten. Oh, und ich auch dachte, um Gottes Willen, bitte nicht, das ist auch im Setup nicht so geplant von Google, aber bitte nicht den Universal Analytics Code erstmal rauswerfen, ne, sondern erstmal parallel betreiben. Und es ist wahnsinnig schwer, jetzt über so ein konkretes Datum zu reden, aber von meinem Bauchgefühl, würde ich sagen, Universal Analytics wird uns sicher noch 2-3 Jahre beschäftigen, auch wenn Google da wahrscheinlich keine weiteren Entwicklungsressourcen reinstecken wird, sondern das alles in Google Analytics 4 macht, aber das ist der Standard und das wisst ihr selber, das ist in Teams, jeder weiß, was eine Sitzung ist, was ein Nutzer ist, die können mit der Absprungrate umgehen, die wissen, wo die Standardberichte sind und den GA4 heißt das jetzt erstmal komplett umlernen.
Und kannst du auch einen Ausblick geben, denn das stelle ich natürlich auch oft fest, das wirst du ja auch sicherlich haben, dass das Thema Datenschutz immer mitschwingt. Und hast du da einen Status quo für uns, wie es da darum geht? Es gab ja immer wieder so die ersten Ideen, auch seitens Google damit umzugehen, auch mit den Flocks zum Beispiel, weil man dort die Möglichkeit hat, dem Ganzen ja gerecht zu werden. Hat da Google Analytics hier nochmal eine andere Möglichkeit als Universal Analytics?
Also ich habe ja nur so einen der vielen Vorteile genannt. Ja. Ne? Und der eine waren diese Data Streams. Ne? Das zweite, und das sagt jetzt Google ja auch ganz offiziell, wir machen Datenmodellierung. Das bedeutet, okay, dass die gegebenenfalls auch mal Daten von Nutzern ersetzen, wenn sie eben aus irgendwelchen Gründen keine Daten haben, ne? Und versuchen dort vielleicht Hochrechnung zu machen. Ja. Und da sind wir ja ganz schnell so beim Thema Machine Learning und jetzt, das Problem ist aber ein bisschen komplexer, weil was ja dahinter steht, ist ja so ein Fundamentalthema, was wir als Webanalysten haben. Und das nennt sich so ein bisschen Datenerosion. Ja, das heißt, also ausgehend davon, dass wir jetzt mal perfekte Daten haben, muss man sich ja so Schicht pro Schicht angucken, wo die Daten so nach und nach verloren gehen. Und die erste Schicht in der Tradition hieß ja immer, naja, Nutzer löschen Cookies. Ja, und das wussten wir immer, deswegen hatten wir nie so ganz perfekte Daten. Ja. Aber dann kam im Zuge von DSGVO und ein paar rechtlichen Änderungen, kam also die nächste Schicht an Verlust. Das war das Thema Cookie-Consent. Und das Thema Cookie-Consent hat ja dazu geführt, dass wir wieder eine weitere Schicht an Daten verloren haben. Aber was vielleicht viele gar nicht so ganz auf dem Schirm haben, ist ja, dass wir eine dritte, vielleicht sogar eine parallele Schicht haben, wenn man das so möchte. Das sind die Browser, weil Safari beispielsweise schon von Anfang an bestimmte Cookies geblockt hat und die Analytics-Cookies haben sie nach sieben Tagen wieder auf Null gesetzt. Hm. So, das hört sich jetzt so Theorie, aber die Praxis heißt jetzt so ein kleines Standardbeispiel. Ein Nutzer kommt über den Chrome-Browser auf eure Seite und kommt nach 16 Monaten wieder. Ja, sonst kein Sonderfall. Google Analytics sagt, ja, ist ein wiederkehrender Nutzer. Bei Safari sieht das ein bisschen anders aus, weil nach 7 Tagen auch dieser Analytics-Cookie, wenn der Nutzer nicht wieder drauf war, gelöscht wird. Und das bedeutet, ein Nutzer kommt nach 8 Tagen wieder auf die Seite und Analytics sagt, hey, schön, dass du, du bist ja neuer, kenne ich gar nicht, ne? Du bist ja ein neuer Nutzer. Also das, was in einem Chrome eben eine bestimmte Bedingung hätte, hat eben im Safari eine andere. Und deswegen haben wir hier, das Stichwort heißt hier so Intelligent Tracking Prevention. Und das bedeutet einfach, dass auch hier seitens der Browser nicht alle Daten zur Verfügung stehen. So, ich muss ein bisschen ausholen, weil jetzt Google gesagt hat, das ist ja doof. Weil jetzt stehen uns ja manchmal Daten nicht zur Verfügung und jetzt haben die auch irgendwann die Annahme getroffen, naja, das ganze Thema Cookies, das wird eh so in den nächsten Jahren wahrscheinlich immer komplizierter werden. Ja. Und Google selber hat gesagt, naja, wir werden mindestens diese sogenannten Third-Party-Cookies, also von der dritten Instanz, werden irgendwann auch vom Chrome nicht mehr unterstützt. So. Und deswegen überlegt jetzt Google, wie sie tatsächlich Daten zur Verfügung stellen können. Und das waren, glaube ich, so ein bisschen diese Konzepte, die du gesagt hast. Das hieß mal FLOCs. Das steht für Federated Learning of Cohorts. Hört sich kompliziert an. Geht aber darum, dass über den Chrome bestimmte Gruppen an Nutzern gebildet werden sollten und an denen könnte man dann vielleicht zum Beispiel Werbung an, die könnte man dann Werbung ausspielen. Aber das haben die nicht in Europa gemacht. Warum? Weil DSGVO. Hm. Ja? Amazon hat gesagt, es gibt so ein kleines Skript, das heißt Disable Flocks, ne? Was hieß, ja, du kannst Daten sammeln, liebe Google, aber nicht bei uns. Ja? WordPress hat gesagt, nee, das wollen wir nicht. Und das heißt, so ein erstes Modell, was Google auf den Markt gebracht hat, hat eigentlich überhaupt keine Industrieunterstützung gefunden. Und jetzt gibt es so neue Techniken, neue Ansätze. Turtle Dove heißt das eine. Das sind komplizierte Begriffe. Wer da mal Interesse hat, super spannende Seite, das ist die Privacy Sandbox von Google. Da sagen die einfach, was sie gerade so ein bisschen testen. Und aber ein interessanter Aspekt dazu, sie sagten dann selber, ja, wir werden doch noch ein bisschen länger diese Third-Party-Cookies unterstützen. Meine Wahrnehmung war, sie wissen selber noch nicht so ganz, was sie machen sollen. Sie haben nur gesagt, dass es nicht dauerhaft unterstützt wird. So, aber jetzt kommt trotzdem nochmal das Thema Machine Learning. GA4 sagt, ja, wir versuchen eben Daten zu ersetzen. Wie das so ganz genau funktioniert, ist aber auch nicht so ganz klar dokumentiert. Aber das muss ein Riesenthema sein und das ist mindestens mal so einer der ausgelobten Vorteile von GA4.
Okay, verstehe. Und sag mal, du bist ja jetzt schon sehr rege in Google Analytics 4 unterwegs. Man kennt das ja auch, wenn Google in der Google Ads-Oberfläche was ändert, dann wird auch richtig oft was nochmal geändert. Wie ist es da? Stellst du da jetzt gerade sehr, sehr kurze Entwicklungszyklen und neue Features oder dann doch nochmal andere Menüführungen fest oder haben sie es ausgerollt und lassen sie es erstmal so stehen?
Naja, also erstmal als Google Analytics 4 rauskam, dachte ich mir, ach, um Gottes Willen.
Ich kann mich erinnern, ja, wir haben da auch zu gesprochen, ja.
Richtig, alles neu, ja, und so sind wir Menschen halt, Gott, wenn wir freuen uns ja so, wenn wir was beherrschen, aber wehe, da kommt was Neues, ja, und ich habe erstmal persönlich geflucht, aber ich glaube ganz ehrlich, das haben auch ganz viele Webanalysten. Auf der anderen Seite, glaube ich, erstmal und dann komme ich auf das Ausrollenthema. Auf der anderen Seite glaube ich, kurzfristig werden wir alle Universal Analytics lieben, nach wie vor lieben, aber langfristig nicht. Okay. Langfristig wird uns das Probleme machen. Und bei GA4 ist genau umgekehrt. Wir werden kurzfristig GA4 hassen, weil ich weiß, weil wir sagen, oh, ist wieder alles neu. Aber langfristig wirklich mögen, weil ja, das laufend ändert sich was. Okay. Im Juli kamen massiv viele Änderungen. Die zwei wirklich großen Änderungen waren, neben so ein paar Kleinigkeiten war, es gab plötzlich einen ganz neuen Bericht, der heißt Werbung. Das ist so das Thema eigentlich Attribution, was sich dahinter verbirgt, noch ein bisschen rudimentär. Und das Zweite, und das meinte ich mit dem lieben Unitiv starr. Ja, da gibt es dann so auf der linken Seite gibt es die 5 Berichte, Echtzeit, Zielgruppe, Akquisition, Verwaltung, Konversion. Aber da kannst du auch nicht viel ändern. GA4 sagt, ach, guck mal, wenn du deine Berichte ein bisschen anders haben willst und deine von mir aus 121 Watt Berichte machen möchtest, dann haben wir jetzt etwas, das nennen wir Bibliothek. Ja, und in den Bibliotheken kann man sich eigentlich seine eigene Benutzeroberfläche zusammenbauen. Das ist am Anfang erstmal natürlich eine gewisse Herausforderung, nämlich wirklich mal sich zu überlegen, was man braucht. Aber danach ist es natürlich auch total super, weil du ja eigentlich genau die Berichte dir konfigurieren kannst, so wie du die gern hättest und eben nicht wie Universal Analytics sich mal dachte, was für uns sinnvoll wäre.
Und sag mal, dieses Feld Werbung, das muss man einfach finden, weil ich erinnere mich auch an deine Aussage, als wir schon mal gesprochen haben über Analytics, eigentlich muss man sich auch einfach regelmäßig wirklich durchklicken und auch wirklich tief reingehen, um etwas zu finden. Gibt es dort gewisse Alerts, Changelogs, die über solche Punkte wie Werbung Bescheid geben?
Genau, also was ich mir einfach angucke, um auch da wirklich auf dem Laufenden zu bleiben, es gibt etwas, das heißt What's New in GA4, ne? Das ist die offizielle Dokumentation und da steht einfach eben drin, ich rufe das mal ganz kurz auf, und da steht einfach drin, was es gerade an neuen Features gibt. Ja. Und 9. August, da habe ich noch was nicht gelesen, nämlich 6. August kam schon wieder was Neues. Und zwar genau das Thema, worüber wir gerade geredet haben, Conversion Modeling. Ja, die Modellierung von Konversion am 6. August. Und das ist so typisch. Ne? Stell dir mal vor, ich habe jetzt morgen, übermorgen
genau Seminar. Das.
Dann sagt möglicherweise noch jemand, sag mal, Alexander, hast du das eigentlich gesehen? Seit vorgestern, seit letzten Freitag gibt es Conversion Modeling. Und das übersiehst du manchmal.
Ja.
Deswegen unbedingt diese, einfach mal nach What's New? Meet the next generation of Google Analytics suchen.
Sehr cool. Ja,
und dann findet ihr die Seite und dann stehen eben alle aktuellen Updates drauf.
Sehr, sehr cool. Wie immer packen wir euch das natürlich in die Shownotes beziehungsweise bei YouTube in die Videobeschreibung. Eh klar, also wir packen euch da einen Link rein, ihr müsst gar nicht großartig suchen. Alexander, beim Thema What's New? Du hast ja gerade einen Artikel veröffentlicht zum Thema Attribution. Und Attribution, glaube ich, schließt ja so ziemlich an das an, was wir ähnlich gerade besprochen haben, mit dem Thema, wir können die Nutzer auf ihrem Weg zu uns beziehungsweise auf dem Weg von ihrem ersten Kontakt bei uns bis zur Conversion nicht mehr so lückenlos nachverfolgen, wie das vielleicht irgendwann mal war. Da greift ja Attribution an. Was ist da so das Spannende bei Google Analytics 4 und dem Thema Attribution?
Ja, also ich baue jetzt erstmal einen Cliffhanger ein. Dieser Artikel GA4 Attribution ist eine Blue Ocean SEO-Strategie. Da können wir später vielleicht nochmal drüber reden, wenn wir auch mal vielleicht noch über SEO ein bisschen reden. Aber jetzt erstmal, als ich diesen Artikel geschrieben habe, dachte mir, ja gut, es gibt halt diesen neuen Bericht Werbung. Und dann habe ich gemerkt, eigentlich sollte ich mal vielleicht erstmal fundamental so ein bisschen erklären, was Attribution ist, weil 80% würden sagen, was wahrscheinlich auch durchaus Sinn macht, naja, Attribution, da geht es halt um die Attribution von digitalen Marketingkanälen. Nämlich sprich, welchen Einfluss hat welcher digitalen Marketing-Kontaktpunkt auf eine spätere Konversion? Und das ist eigentlich so, das gab es auch schon in Universal Analytics und das gibt es jetzt auch in GA4. Ja, und zwar unter diesem Berichtsreiter Werbung. Ja, und da geht es dann so um Attributionsmodelle. Das heißt also, wie schaue ich auf meine digitalen Marketingkanäle? Das heißt, zum Beispiel gibt es so Attributionsmodelle wie erster Klick. Das bedeutet, wenn ich jetzt so tun würde, als würde ich die gesamte Zielerreichung auf den ersten Kontakt, den ich zu einem Nutzer hatte, attribuieren, also zuordnen. Was würde das eigentlich für eine Aussage über meine digitalen Marketingkanäle machen? Das ist ja total spannend, weil du hast ja sonst im Standard in diesen ganzen Analytics-Tools, ja, also es bezieht sich jetzt nicht nur auf GA4 und Universal Analytics, hast du ja eigentlich meistens, du siehst nur den letzten, beziehungsweise ganz korrekt gesagt, den letzten nicht direkten Kanal. Das bedeutet ja in der Konsequenz, hey, alle SEOs und Google Ads-Leute sagen, hey, super, ne, weil die eigentlich bevorteilt werden, weil das ja oft Kanäle sind, wo Nutzer abschließen. Alle, die so Facebook-Ads machen und Display-Werbung, die sagen, oh, sieht bei uns nicht so gut aus. Ja. Aber jetzt kann man über so Attribution, wie gesagt, konnte man schon in Universal Analytics, jetzt aber auch in GA4, kann man jetzt einfach mal simulieren, was würde eigentlich mit meinem digitalen Marketing passieren, wenn ich so tun würde, als würde ich den gesamten Konversionswert auf diese ersten Touchpoint legen. Aber ich glaube, und das ist, das, wenn man über Attribution redet, gibt es ja eigentlich so, ich habe das mal unterteilt, eigentlich Attributionsansätze, die tatsächlich nämlich oft übersehen werden, dass es die auch in Analytics gibt und rudimentär jetzt schon in GA4, weil das eine, was ich jetzt gerade gesagt hatte, war, Das wäre so Cross-Channel-Attribution, ja, also über verschiedene digitalen Marketingkanäle weg. Was für manche ganz interessant ist, ist sogenannte Intra-Channel-Attribution. Da gucken sich Google Ads-Leute an und sagen, oh, welche Kampagne hat vielleicht den ersten Kontakt gemacht und welche hat eher abgeschlossen? Das kann man nicht ansehen in GA4, auch nicht in Universal Analytics. Da einfach ins Google Ads-Konto gehen, da stehen die Daten zur Verfügung. Dann gibt es aber einen Bericht, den gibt es bisher nur in Universal Analytics, nämlich die Seitenattribution. Wer da schon mal drauf war, der kennt sicher den Bericht, der heißt, der ist zu finden unter Verhalten alle Seiten. Und da gibt es merkwürdigen Wert, der Seitenwert. Und Google versucht nur in diesem Bericht, dann kann man sagen, das ist so eine Cross-Page-Attribution, zu sagen, welchen Wertbeitrag hatte vielleicht zum Beispiel ein Blogartikel auf einen tatsächlich späteren Kauf? Ja, weil es könnte ja sein, so ein Szenario, ein Nutzer liest einen Blogartikel, guckt sich eine Produktseite an und kauft. Ja, und dann kann man, oder bucht ein Newsletter. Und dann kann man sich in diesem Seitenbericht das mal ansehen, wie hier so die Wertzuordnung ist. Ne? Und ich finde den total spannend, gerade für Sie ist auch total spannend, weil wir beschäftigen uns ja immer mit Rankings, aber vielleicht nicht mit dem Wert von Seiten. Und das Letzte, um es nur ganz vollständig zu machen, wäre das Thema Cross-Device-Attribution. Das heißt, ein Nutzer kam über ein Handy, ist dann über den Desktop auf unsere Seite gekommen und hat vielleicht am Abend mit einem Tablet abgeschlossen. Und eigentlich ist das ja aus unserer Sichtweise ein Nutzer, aber im Standard könnte ich das in Analytics nicht zusammenbinden.
Also ich kann zumindest sagen, aus Content-Marketing-Perspektive ist das Thema Modellvergleichstools super, super spannend.
Total.
Weil du einfach sehen kannst, wie der Alexander gesagt hat. Im Standard ist es halt in der Regel nicht Facebook-Organic, also unbezahlte Facebook-Geschichten zum Beispiel, die zum Abschluss beitragen. Jetzt schaust du als Content-Marketer in dein Analytics und schaust mal so ein bisschen bedröppelt rein und denkst du, ja, okay, so wie wichtig bin ich denn eigentlich? Mhm. Und das ist halt so ein ganz guter Ansatz, um einfach mal zu schauen, wenn ich jetzt einfach davon ausgehe, der erste Kontakt ist für mich theoretisch der wichtigste, weil ohne den wären die ja nie zu mir gekommen. Da stehe ich im Content-Marketing häufig deutlich besser da. Oder auch zu sagen, naja, eigentlich ist jeder Kontaktpunkt genau gleich wichtig, weil wenn einer dazwischen gefehlt hätte, wäre derjenige vielleicht ja gar nicht bei uns geblieben, sondern wäre zu jemand anders gegangen. Auch da freut sich das Content-Marketer-Herz. Also super, dass es das jetzt in Google Analytics 4 auch gibt. Sehr schön. Lasst uns doch mal zum nächsten Thema hüpfen, oder?
Sehr gerne.
Für alle, die nicht so tief in Google Analytics drin sind, aber gerne wollen, dass ihre Seite performt, für die ist ein super spannendes Thema. Und ich habe in dem Artikel gelesen, beziehungsweise im Newsletter der 121 Watt gelesen, darüber sprechen wir ja hier immer im 121-Stunden-Talk, seit 1997 gibt es den Begriff SEO. Wow, 97, da war ich noch irgendwo in der Grundschule unterwegs. Natürlich hat sich viel getan seit 1997 und genau darüber würde ich gerne mit euch reden, ihr zwei SEOs. Wie ist es für euch? Wann seid ihr eingestiegen ins Thema SEO und wo seht ihr denn die Zukunft im SEO?
Ich fange gern mal an. Also bei mir ging es los, da konnte man noch Dinge im Quellcode verstecken, die dann nur der Google-Crawler gesehen hat und die Nutzerin da draußen nicht. Also letztendlich so die ganz simpelsten aller Stellschrauben habe ich mitbekommen. Und es ist so ein bisschen wie, dass ich weiß, was man mit einer Musikkassette und einem Bleistift machen kann. So fühlt sich das irgendwie an, wenn man so zurückspult tatsächlich. Und auf die Frage hin, was hat sich in den letzten 15 Jahren wiederum großartig geändert, habe ich immer wieder witzigerweise spannend eigentlich die Antwort, gar nicht so viel, sondern die Schwerpunkte haben sich geändert. Und die semantische und auch die sprachliche Qualität und auch Interpretationsfähigkeit von Google ist halt unglaublich stark geworden. Und die mannigfaltigen Updates natürlich so. Aber ich glaube, als SEO hat man vor allem in den letzten Jahren gelernt, nicht die Suchmaschine zu optimieren, sondern die eigene Webseite zu optimieren. Und ich glaube, das macht schon mal vom Stresslevel, ist das um einiges gesünder.
Also bei mir, und das ist ganz lustig, weil ich saß genau auf der anderen Seite wie Patrick, ja. Mein erster Kontakt zu SEO war im Jahr 2001 bei Alta Vista. Und nämlich, weil so Menschen wie vielleicht Patrick, weiß ich gar nicht, ob du damals schon was gemacht hast, ne? Aber es gab welche, die haben halt so weißen Text auf weißem Hintergrund. Und ich erinnere mich noch sehr gut bei uns, wir waren damals in Hamburg und dann kam unser Chefwissenschaftler, der ist relativ bekannt, der heißt Andre Broder, der ist heute Google Distinguished Scientist, so nennt sich das, ne? Und ist einer so der Superköpfe rund um das Thema Algorithmen und der hat sich dann bei uns mal so einen Tag Zeit genommen, kam ins Alta Vista Hamburg Büro und hat uns mal so Algorithmen erklärt. Und wir saßen nur da und sagten so, was erzählt er? Und dabei zeigt er uns der so ein paar sehr einfache Algorithmen und wir haben fast erstmal gar nichts verstanden. Aber wir haben, glaube ich, das erste Mal verstanden, selber aus Alta Vista Perspektive, wie wichtig diese Nummer 1 Position ist. Und das Einzige war, dass SEO zum damaligen Zeitpunkt, wenn du nach SEO gegoogelt hast, dann stand nicht irgendwas mit Suchmaschinenoptimierung, auch kein Danny Sullivan oder so oben, sondern die Sociedad Ornitológica Española oder so hieß sie. Das war die spanische ornithologische Gesellschaft, die eine sensationelle Domain hatten mit dem Namen SEO.org. Ja, ich glaube, die haben viele Kaufversuche sicher bekommen, wollten sich aber, glaube ich, doch nicht von der Vogelkunde trennen. Ne? Und das war so ein bisschen damals erstmal der Zugang und das war ja auch das, was in dem Artikel, glaube ich, erstmal so referenziert ist, richtig?
Ja, ganz genau. Also ich als Content-Marketer, ich, wer den 121-Stunden-Talk schon von Zeit zu Zeit mal gehört hat, der kennt die Story schon. Mein erster Kontakt war in den frühen 2000ern. Als ich noch Schülerin war, habe ich für ein Reisebüro, das Urlaub im Chiemgau angeboten hat, eine Landingpage geschrieben, in der der Satz irgendwie lautete, wenn du zu deinem Urlaub im Chiemgau aufbrichst, vergiss deine Digitalkamera auf deiner Reise in den Urlaub im Chiemgau nicht, damit du von deinem Urlaub im Chiemgau Fotos machen kannst, dass wenn du wieder zu Hause bist von deinem Urlaub im Chiemgau, du deinen Freunden Fotos aus dem Urlaub im Chiemgau zeigen kannst. Also ein bisschen überspitzt gesagt, aber so ungefähr sah es aus, als ich das erste Mal Kontakt zum Thema Suchmaschinenoptimierung hatte. Wo stehen wir denn jetzt? Beziehungsweise noch viel spannender, wo geht es denn eigentlich hin? Alexander, was sagst du? Wo muss ich mich hinorientieren? Vielleicht vor allem mental, geistig als SEO, um am Ball zu bleiben?
Also das eine ist erstmal erschreckenderweise, solche oder ähnliche Texte gibt es auch heute noch. Ne? Ist ja nicht so, dass man sagt, ausgestorben, sondern solche Texte, Urlaub im Chiemgau, Immobilienmakler irgendwo in Stuttgart oder sonst irgend sowas, das gibt es ja bis heute noch und wir sehen das oder ich sehe das ja bei ganz vielen Seminaren und dabei ist das ja, wie du selber sagtest, ist das ja voll retro, das ist ja sowas von 2003 und aber ich glaube jetzt erst einmal so ganz, ganz fundamental und der Andi hat da einen tollen Artikel drüber geschrieben, aber wir kommen so aus einer Zeit, da war so SEO so ein bisschen Magie, ja, und so keine Ahnung, wie sie es genau machen, aber man kommt auf eins, ne, dabei war das gar nicht Magie, sondern war Spam. Das ist aber auch ein großes Problem bis heute, weil ja so die Erwartung ist, naja, so ein bisschen rumtricksen, dann kommen wir schon auf die Eins, ne, aber ich glaube, der Erste, der das mal geprägt hat, war der Markus Tober, mindestens wo ich so zugerechnet habe, der Gründer von Switchmetrics, einem bekannten SEO-Tool. Und er sagte, naja, eigentlich ist das SEO ja nicht Search Engine Optimization, sondern dieses Thema Search Experience Optimization. Und das klingt immer, finde ich, so total banal, wenn man über solche Dinge redet, aber die Auswirkungen sind ja eigentlich fundamental, wenn man das richtig sieht, eben weg von der Magie. Meiner Meinung nach hin zum Nutzer.
Ja, klingt, ja. Kann ich im Content Marketing genau so unterschreiben. Das ist auch so funktioniert im Prinzip die Zusammenarbeit zwischen Suchmaschinenoptimierung und Content Marketing. Wir schauen uns an, was will der Nutzer denn eigentlich? Also was sucht der und was will der lesen? Und im Content-Marketing arbeiten wir darauf hin, dass wir sagen, wenn ich einen Artikel mit dieser Überschrift habe, was erwartet denn mein Nutzer eigentlich hinter dieser Überschrift? Und im Prinzip geben wir uns da häufig mit den SEOs so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, die Klinke in Reichen, den SEOs die Hand im Content-Marketing. Wir wachsen da ja alle schön zusammen mit unseren Content-Marketing-Disziplinen. Nein, unsere Marketingdisziplinen.
Also ich glaube, nur ganz kurz, wir wirken von außen, glaube ich, sehr ambivalent. Weil wenn man zurückspult, hieß es immer, ja, du brauchst maximal viele Dokumente und mach hier nochmal ein Lexikon da und das Haar rein. Und jetzt sagen wir, nee, lösch mal 70% deiner Webseite, musst es möglichst schlank halten. So, also auf Langstrecke zusammengefasst ist das es halt auch, ne? Deswegen rede ich auch immer so vom Internet aufräumen. Bevor du halt überhaupt losoptimierst, spar erstmal bei deinen gesamten Ressourcen und schau, was ist wirklich wichtig. Deswegen fand ich auch nochmal spannend, Xander, dein Impuls, auch nochmal Daten aus Analytics mit reinzunehmen. Welche Seiten performen eigentlich und auf dieser Datengrundlage auch Entscheidungen zu treffen? Wie hat sich die Webseite auch in den letzten Jahren eigentlich entwickelt? Welche Dokumente sind relevant? Und welche mittlerweile, was auch die Daten, die Besuche da draußen angeht, völlig obsolet geworden zum Beispiel.
Ja. Also ich habe da so 3-4 Ebenen, wie ich mich eigentlich so ein bisschen dem Thema näher. Mir persönlich hat das ja schon immer gut gefallen, ne? Weil ich war ja nie so in dem Spam-Bereich, sondern ich dachte immer, Mensch, du musst tolle Seiten machen. Und sorry, das müssen wir mal rausschneiden. Ich muss tolle Seiten machen und ich glaube aber, das bedeutet ja einen sehr schwierigen Weg, weil der erste schwierige Weg ist, wir müssen uns anfangen, mit dem Nutzer zu beschäftigen. Ja, und es gibt hatten wir, glaube ich, im letzten Podcast, habe ich das gehört, mit dem im Talk mit Marc Standler. Da ging es so um das ganze Thema User Intent. Da gibt es ja diesen tollen Artikel vom Kevin Indig. Und dieses ganze Thema User Intent zu analysieren, ja, was ja gar nicht so trivial ist, weil Nutzer sind ja kompliziert. Und ich glaube so, das ist so dieser erste ganz große Aspekt. Und das zweite ist, jetzt hat er mal in so einem Artikel von dem User Intent Mapping gesprochen. Ja, also das heißt, also die Inhalte, die man hat, beziehungsweise die Suchbegriffe, dann vielleicht auch auf die Struktur der Webseite zu mappen, was ja fast wie Content-Marketing ist. Und das heißt, so die zweite Anforderung für mich als SEO ist dann, sich vielleicht auch mit mal Modellen zu beschäftigen. Klassiker AIDA ist da immer schnell dabei. Das wäre so ein vielleicht so ein grobes User-Intent-Mapping. Oder ich mag ja sehr ein Modell. Es kommt aus dem Jahr 1966, gibt ein Buch, der heißt, glaube ich, Eugene Schwartz. Und da ging es um Breakthrough Advertising, das ist ein Modell mit Problem Aware und Product Aware und Completely Unaware, was ich sehr interessant finde. Einfach mal so diese User Journey zu mappen. Aber da ist man voll im Marketing drin. Und das Dritte, und das halte ich mit so für das Wichtigste, ist das ganze Thema Data-Driven. So data-driven SEO, nämlich wirklich sich nicht nur damit einfach zu beschäftigen, sagen, ja, ich habe da auf dem Blog gelesen, das soll richtig sein, sondern eigentlich vielleicht so den nächsten Schritt zu gehen, nämlich zu sagen, ich habe eine These zu etwas und lass uns mal gucken, ob wir das testen können. Ja? Und ich bin ja so ein großer Fan vom Search Pilot Blog. Der Search Pilot, da arbeitet unter anderem der Will Critchlow und der Tom Anthony. Manche kennen die, die sind sehr bekannte SEOs. Und die sagen, ja, gibt 1000 Mythen, aber lass uns das mal testen. Ja, zum Beispiel fand ich total spannend, weil wir das davor gesprochen haben. Was passiert eigentlich, wenn ich diese SEO-Texte, Urlaub im Chiemgau, wenn ich die einfach mal entferne? Ja, weil das ist ja so ein Thema, wo viele E-Commercer davor sitzen und sagen, naja, jetzt haben wir halt diese Urlaub in Chiemgau-Texte drauf. Was machen wir denn jetzt mit? Sollen wir die runterwerfen? Und jetzt können wir ja alle irgendwie sagen, ja, nee, mach's nicht. Weiß auch nicht so ganz genau. Und die haben das halt getestet und haben einfach gesagt, gut, was passiert eigentlich? Und tatsächlich haben die mit einem bestimmten Testszenario einfach festgestellt, dass Unternehmen, die das entfernt hatten, haben, glaube ich, wenn ich so richtig in Erinnerung habe, irgendwie minus 3,5% Organic Traffic Loss gehabt. Ne? Die These war, ja, entfernen, aber nur, wenn du mit echt was Hilfreichem ersetzen kannst. Ja. Ne? Und das finde ich total spannend, weil das ist echtes Data-Driven SEO und nicht so, ich glaube, da habe ich was gelesen, das soll so funktionieren. Ja. Und ich glaube, die haben inzwischen 20 Tests schon gemacht und galoppiere ich gerade davon mit den Tests, aber überhaupt ich fand einen total spannend, den die gemacht haben, und zwar Titel und Beschreibung. Das weiß auch jeder Content-Marketer. Titel und Beschreibung sind wichtig, oder?
Total.
Absolut.
So, das heißt also, wir gehen jetzt in die Beratung, in Seminare und sagen, macht gute Titel und Beschreibungen. Die Titel haben ja eine bestimmte Länge und die Beschreibung ist üblicherweise irgendwie 100 bis 150 Zeichen und das macht Arbeit. Ja, und das, was die jetzt getestet hatten, war einfach zu sagen, was passiert eigentlich? Das funktioniert, Achtung, Disclaimer, hauptsächlich für Blogartikel. Was passiert eigentlich, wenn ich Google das komplett überlasse? Ja, nicht bei den Titles, aber bei den Descriptions. Mhm. Ich mache einfach keine Description rein und zwinge Google, dass sie wirklich sich was aussuchen. Da gibt es so ein Attribut, das heißt No Snippets. Ne? Da kann man die zwingen, dass sie nicht die Description nehmen, sondern wirklich dann einfach mal sagen, so was finde ich denn auf der Seite. Und das Ergebnis war, es war besser, Google die Arbeit machen zu lassen.
Ach was.
Ja, und das fand ich total spannend, weil das ist ja so einer unserer Standards. Ja, mach gut Titel und Beschreibung und dann sitzen die alle da und machen Titel und Beschreibung für 500.000 Seiten und da kann man sich echt mit beschäftigen. Und jetzt teste ich auch gerade, ob ich einfach bei Blogartikeln einfach mal die Description weglasse und mal gucken, was passiert. Ne?
Spannend.
Das soll jetzt kein genereller Tipp sein, so nach dem Motto, lasst bitte alle eure Descriptions weg, ne? Sondern eher zu sagen, interessanter Test, lasst es mal eben für mich mal überprüfen, ob das stimmt oder ob das eben ein bisschen anderes Testszenario war.
Du hast ja auch betont, ne, dass es immer eher erstmal im redaktionellen Kosmos, ne, passieren kann, ne, mit den Descriptions dann.
Ja. Also ein dritter Test, Entschuldigung, jetzt habe ich noch einen habe ich noch. Und zwar ein totaler SEO-Klassiker, nämlich man hat früher sehr gerne mal so Inhalte in Tabs reingesetzt. Ja, also man hatte so eine Tab-Navigation, genau. Und hat da die Inhalte und dann hat man sich so durchgeklickt. Und der Standard der SEOs war, ja, es ist wahrscheinlich besser, das Google sehen zu lassen. Ja? Und selbst jemand aus dem Google-Team, der Gary Ilias, sagt, ja, wir kriegen das schon hin. Die haben es getestet und haben gesehen, wenn man die Inhalte aus den Tabs rausnimmt, dann hat man ein 12-prozentiges Upside.
Okay. Ja?
Also, das heißt, und das ist eigentlich so, die Summe heißt, es ist so ein bisschen Search Experience und Data-Driven SEO. Und deswegen Webanalyse und SEO, das ist super. Das versteht sich total gut.
Total. Ja. Ich spreche da ja auch immer so vom Dokumenten- und Datenbewusstsein dann. Und wo wir Upsides haben, da haben wir auch Deep Dives. Und dafür müssen wir jetzt unsere Taucherausrüstung anziehen. Wir gucken zu, wie du reinspringst, Xander, weil der Deep Dive ist ganz dir gewidmet. Sarah, was hast du mitgebracht?
Ich habe mitgebracht, wir haben so ganz kurz in die Richtung gesprochen, wie toll ist GA4 und ja, ist es gut oder ist es schlecht? Wie kann ich es einordnen? Jetzt gab es ja so in den letzten Wochen immer mal wieder den ein oder anderen Tweet, der gesagt hat, was für ein Schrott. Deswegen die Frage an dich, Alexander. Google Analytics 4, Hot oder Schrott? Und warum? Also wie stehst du zu diesen nicht ganz wenigen Tweets, die gesagt haben, GA4 ist der größte Quatsch aller Zeiten?
Ja, ich habe ja einen Artikel dazu geschrieben und gesagt, ich finde das ein bisschen so kurzsichtig und weil ja, es ist mühsam, aber hey, wir sind in einem Umfeld, da ändert sich permanent die Welt. Ja? Also ich glaube, als Digitalmarketer kannst du ja nicht sagen, oh, das ist so ein tolles Tool, aber bitte, das soll sich nicht ändern. Aber ich hätte ganz viele Änderungswünsche. Das ist ja so eigentlich so in sich ein bisschen widersprüchlich. Und ich glaube, es gibt manchmal einfach Technologien, die haben so einfach ihren Lebenszyklus beendet. Und das ist bei Universal Analytics, was ja nicht heißt, das ist ein schlechtes Produkt. Das ist ganz im Gegenteil, ist ja super. Aber irgendwann kommt halt the next level Analytics und das ist GA4. Es ist unglaublich flexibel und das macht aber den Leuten ja auch Probleme, weil Flexibilität heißt ja auch meistens ein bisschen Verantwortung, nämlich zu sagen, was will ich eigentlich? Ja? Und das ist jetzt erstmal so eine Tradition, Universal Analytics, toll, sehr vorkonfektioniert. Ja, erstmal, was man so in den Standardberichten bekommt, GR4 sehr flexibel und plötzlich muss man sich echt Gedanken machen und sagen, was möchte ich eigentlich wissen? Das mal so erstmal so als, glaube ich, als fundamentale Aussage.
Und Ich habe das gar nicht so mitbekommen, Sarah. Was sind so die Haupt-Rant-Anknüpfungen?
Ja, unnötig kompliziert, glaube ich, kann man es zusammenfassen. So unnötig komplex und
okay.
So ja. Generelles verstehe ich nicht, macht es mir unnötig schwer, hat man so rausgelesen.
Also kam noch, ist schwer zu bedienen. Und jetzt kommt ja immer so, ich habe doch meine 5 Standard-Reports, wo sind denn die jetzt? Ja, Moment, letzte Woche hieß es Analyse Hub, jetzt heißt es explorative Datenanalyse. Mal gucken, wie es nächste Woche heißt. Ja, so ein bisschen so wie so eine, wie bei Forrest Gump die Pralinschachtel. Mal gucken, was wir als nächstes für eine Praline ziehen. Und Moment mal, wo ist denn die Absprungrate hin? Ich habe doch immer auf Absprungrate meine Berichte gemacht. Ach so, die heißt jetzt Engagementrate. Was ist denn jetzt die Engagementrate? Also neue Definitionen. Features, die einfach nicht da sind. Ja, so wie Attributionen, die ja erst im Juli dazukam. Und viele haben dann gesagt, wo ist denn die? Und deswegen war so ein Bericht auf dem Search Engine Journal aus dem Juni. Und die sagten, das ist furchtbar. Wir hassen es. Ne? Und nichts funktioniert so richtig.
Ja, okay. Aber Xander, du hast es ja auch gesagt. Ne? Letztendlich, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und du hast gesagt, wir werden es kurz hassen und dann werden wir es lieben lernen. Und ich glaube, das ist genau der gleiche Effekt, wenn du dich morgens in deinem vertrauten Social-Media-Umfeld reinkuscheln willst und plötzlich hat es eine neue Oberfläche, ist auch erstmal alles doof. Ich glaube, ein weiterer Effekt, wenn ich das mal so aus meiner Wahrnehmung dann wiedergeben darf, du hast es ja auch so schön gesagt, Xander, Universal setzt es vor, vier, ich kann es mir anpassen, ne? Ich kann viel justieren und klar, ne? Ist immer die Frage, war die Absprungrate so der idealste Wert? Wie ist es jetzt mit der Engagementrate? Wo sind die Berichte? Und wie kann ich die Bibliothek für mich jetzt bestmöglich nutzen? Weil das finde ich halt auch ein sehr charmantes Feature, dass ich halt nicht alles irgendwie direkt ins Google Data Studio zum Beispiel schieben muss, sondern dort meine Bibliothek zum Beispiel habe.
Genau, das sind ja eigentlich so die Anpassung, die man vornehmen kann. Und es gibt ja so Aspekte, zum Beispiel, also Standard, immer sende einen Seitenaufruf, Universal Analytics, 6 Ereignisse out of the box. Was ist jetzt passiert in Universal Analytics? Dann haben halt Nutzer gesagt, okay, pass auf, ich brauche dieses Ereignis in Universal Analytics, in den Google Tag Manager gegangen, haben leider eine kleine Einstellung nicht gesehen, nämlich ob das Ereignis eine Auswirkung auf Absprungrate und Sitzungsdauer haben, Standardeinstellung, ja, hat eine Auswirkung. Das war in dem Moment blöd, wenn man dann sagte, pass auf, Universal Analytics, ich möchte ein Event, der soll nach von mir 10% Scrollen ausgelöst werden und der reduziert dann meine Absprungrate. Und dann kommen leider so Aussagen wie, also unsere Nutzer, die lieben unsere Seite. Und sage ich, okay, ja, warum? Ja, guck mal, also wir haben da einen Relaunch gemacht und die Absprungrate ist irgendwie von 68% auf 13% gefallen. Also die lieben das. Die Wahrheit war, Moment, nein, ihr habt ein Event eingebaut mit dem Relaunch und den habt ihr nach 10, von mir aus 10% Scrollen gemacht und der hat eure Abschwungrate manipuliert. Mhm. Ja, und das ist erstmal so, das war ja so einer dieser ganz großen Aspekte in Universal Analytics und das hat ja, haben die jetzt gelöst. Nur jetzt kommt noch eins dazu. Alle, die sich mit Universal Analytics beschäftigen, wissen, es gibt eigentlich 4+1, ich mache mal so vorsichtig, 4+1 Dimensionen, um ein Ereignis zu beschreiben, nämlich eine sogenannte Ereigniskategorie, eine Ereignisaktion, ein Ereignislabel und das haben die meisten nicht mal ausgefüllt, ein Ereigniswert. Und in diese Dreierstruktur musste man, oder Viererstruktur, musste man irgendwie alle seine Ereignisse reinpressen. So, und jetzt kommt GA4 mit einem ganz anderen Ansatz und sagt, guck mal, es gibt eigentlich nur noch ein Ereignis und das besteht aus 2 Aspekten, nämlich einem Ereignisnamen und bis zu 25 Parameter, die du hier definieren kannst.
Ja, verstehe. Ja?
Was jetzt sehr im Detail wirkt, aber es ist tatsächlich wichtig, weil dieses neue Modell heißt ja, oh, ich bin gar nicht an Ereigniskategorie, Aktion und Label gebunden, sondern ich kann ja ein Ereignis definieren und bis zu 25 Parameter dann mitprotokollieren und habe hier einfach viel mehr Möglichkeiten, viel tiefgreifendere Informationen, die ich hier auch in GA4 mit analysieren kann.
Das finde ich war jetzt auch bei Universal so ein Thema, was ich häufig gesehen habe, wenn ich in anderer Leute Analytics reingeschaut habe, dass so eine Struktur, gerade jetzt so diese Naming Conventions bei den Ereignissen, die ist so mitgewachsen. Und das hat man gemerkt, dass da oft am Anfang so ein bisschen was ausprobiert wurde und dann standst du da und ist, was versteckt sich denn eigentlich jetzt hinter diesem Ereignis? Also was machen die denn da jetzt genau? Also ich fand das finde ich eine super spannende Änderung. Also ich habe damals einen Relaunch gemacht und habe da auch die Tracking-Strategie komplett neu gemacht. Ich habe Stunden gebrütet über diese Handvoll Ereignisse und was mache ich Label, was mache ich Aktion und so weiter. Also das, da glaube ich, ist es genau wahrscheinlich das Gegenteil, oder Alexander, was so die Kritik immer sagt, dass es wird eher einfacher im Handling, so wie es jetzt klingt.
Also es gibt ja so 2, 3 Aspekte in Universal Analytics, wo du, das war sehr schön, weil du sagtest Konvention. Konvention ist ja eine Normung, ne? Und du hast, glaube ich, verzweifelt gesucht, ob es eine Konvention gibt, ne? Weil die meistens gibt sie gar nicht, sondern man benennt halt irgendwie die Ereignisse, wie man gerade lustig ist, ja. Und dann muss man aber da danach sagen, was ist denn jetzt TR_SCR_10-7? Ja, und weil es keine Namenskonvention gab, hat man halt irgendwas implementiert. Das kann man auch nach wie vor in GA4 machen. Jetzt kommt aber das Aber. Google selber unterscheidet jetzt diese Ereignisse in sogenannte automatische Ereignisse. Das heißt, was die out of the box ist, sind diese Datenstreams, die die mitprotokollieren, also Seitenaufruf, PDF-Download, ausgehender Link etc. Und das sind die automatischen Ereignisse. Dann gibt es sogenannte empfohlene Ereignisse. Das heißt, Google hat gesagt, guck mal, es gibt für GA4 gibt es Empfohlnisse auch mit einer Namenskonvention, wie wir uns das denken. Ja, zum Beispiel Klassiker Purchase heißt, oh, hat gekauft, das wäre E-Commerce. Aber dann auch, wenn du im B2B-Bereich bist, ja, dann hast du meistens ein Kontaktformular. Jetzt sagt Google, naja, also wenn du das als Ereignis mitprotokollieren möchtest, unser empfohlenes Ereignis würde jetzt heißen Generate_Lead. Ja, nicht irgendwie, wie du willst, sondern Generate_Lead. Und dann kann man ja auch sogenannte benutzerdefinierte Ereignisse anlegen. Und diese erste große Empfehlung heißt schon mal, vielleicht sich auch ein bisschen mit diesen automatischen und empfohlenen Ereignissen auseinanderzusetzen und sehen, was Google für eine Namenskonvention dort geschaffen hat, zu sagen, weißt du was, ich muss das nicht neu erfinden, sondern ich versuche mich mal an dem zu orientieren, was ich da finde. Und das ist, glaube ich, eine extreme Erleichterung, weil man dann einfach so Vorbilder hat und sagt, oh, jetzt lass uns mal überlegen, ob es vielleicht andere Ereignisse gibt, also Dinge, die ich selber mit analysieren möchte auf einer Seite eines Unternehmens. Und überleg mal, wie ich das nennen könnte, bleib aber in der Namenskonvention, so wie sie eben Google Analytics 4 hier empfiehlt.
Super, vielen Dank für den Tipp. So, jetzt muss ich dich aber ganz zum Schluss doch noch zwingen. Alexander, ein Wort. Google Analytics 4, Hot oder Schrott?
Also, ganz klar nochmal, total hot.
Ja. Total hot. 2 Wörter nehmen wir auch. Ja.
Sehr schön. Aber lieben lernen, der Patrick hat es gesagt, das werden wir echt lieben lernen müssen. Das ist nicht ein schnelles Date, wo man sagt, cool, sondern das werden wir echt lieben lernen. Und ich versuche, jeden Standardbericht, den ich eigentlich so intuitiv in Universal Analytics machen möchte, einmal erstmal zu sagen, ich lege den mir mal in GA4 an. Ja? Einfach mich dazu zwingen, um da eine Routine zu entwickeln. Lieben lernen.
Ja.
Aber man wird das Leben lieben.
Also, Sarah, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin halt, ich muss nicht lieben lernen. Ich bin immer gleich schockverliebt hier in unsere Gästinnen. Und das ist für mich halt das Wertvollste hier. Ich habe wieder viel mitgenommen tatsächlich. Und ich mag es ja auch, gerade hier mit unseren Referentinnen in diesen Talk zu gehen, weil es immer wieder spannend ist, wie jeder für sich so seine Spur hat, zu argumentieren, zu begeistern. Also Xander, vielen Dank auch gerade für die Google Analytics 4 Insights, die du uns hier mitgegeben hast. Von daher, ich bin wieder voll versorgt. Ganz lieben Dank dafür. Sarah.
Ja, also für alle, die jetzt noch nicht voll versorgt sind, zum Beispiel haben wir euch ja auch das Thema 301 Weiterleitung angeteasert und haben es dann nicht geliefert, weil wir so wahnsinnig über der Zeit sind. Deswegen klickt euch rein auf 121watt.de in den Newsletter. Dann könnt ihr alles nachlesen, was es mit den angeteaserten 301 Weiterleitungen auf sich hat. Wenn ihr sagt, ja, lesen ist jetzt nicht so mein Ding, ich höre lieber zu, dann auch kein Problem. Schau in alle gängigen Podcast-Portale. Dort findest du jede Woche unseren 121-Stunden-Talk. Wenn du jetzt dann doch lieber guckst als zuhörst oder lieber guckst und zuhörst, dann schau doch zum Beispiel bei YouTube oder bei Facebook vorbei. Da findest du uns auch jede Woche, sowie eben auch den 121-Stunden-Newsletter. So, das war's von mir. Ich sage schon mal vielen Dank und übergebe das vorletzte Wort an den Patrick, bevor der Patrick das letzte Wort dem Alexander überlässt. Ich sage schon mal Tschüss.
Danke. Ich fange dein Ball auf und ich bedanke mich. Ich freue mich auf unsere nächsten Formate. Wir haben schon wieder tolle Gästinnen am Start. Und ja, Xander, du kannst dich jetzt kurz mental darauf vorbereiten. Du hast hier für diese Show das letzte Wort.
Ah, das setzt ja total und das setzt ja total unter Druck. Schade, ich habe eigentlich 15 Tipps für GA4 noch vorbereitet. Und wie man das mit SEO verbinden kann. Ne? Das machen wir das nächste Mal irgendwann.
Wir machen ein extra Weihnachtsspecial oder so. Oder ein Herbstspecial, wo wir uns da komplett austoben, weil ich habe auch mega Bock auf die Themen. Aber Xander, du darfst trotzdem noch dein letztes Wort. Jetzt geht's immer hin und her.
Gut. Also, dann hätte ich eins gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt was Fachliches haben wollt. Guckt euch unbedingt einen total spannenden Artikel bei Wikipedia an, der heißt Datenkompetenz. Da, wenn man das durchliest, dann weiß man, was da GA4 gemacht hat. Sehr theoretisch und trotzdem, das ist die Zukunft der Datenanalyse. Es war super, bei euch zu sein und wir haben ganz schön überzogen, aber es ist einfach wahnsinnig spannend.
Ja, auf Wiederstream. Bye, bye.